Uli. Uli ist unser Paulus und heute Morgen geht es um Paulus. Paulus hat die Heiden gejagt und Uli jagt die Heiden hier überall, die ganzen Flüchtlinge. Überwältigt sie, sodass sie es nicht widerstehen können mit dem Wort Gottes und auch die Liebe. Das ist ein ganz feiner Kerl, der Uli. Der ist genauso mutig wie Paulus. Wir schmeißen dich ins Meer, im See heute Nachmittag. Mal sehen, ob du auch aussegeln kannst wie Paulus. Ja. Ja, Jörg hatte mich gebeten, hier eine Lücke zu schließen. Hoffentlich lasse ich nicht eine Lücke offen, wenn ich gehe. Aber ich freue mich auch, dass ich gar nicht mit euch zusammen sein können für 2 Tage. Und wir reisen dann anschließend am Donnerstag früh nach Schottland. Ephesus war ja die damalige Hauptstadt vom Römischen Reich, kann man fast sehen, neben auf jeden Fall im christlichen Bereich, ne, war es sehr wichtig. Eine Schlüsselstadt, aber auch kulturell und ökonomisch. Ephesus war groß, es konnte sich fast mit Rom vergleichen, fast. Aber ja, ich dachte, wir gucken uns den Brief an, den Ephesern. Und aber zuerst vielleicht eine kurze Einleitung. Wir lesen ja über Paulus Reisen. In Apostelgeschichte und in Kapitel 19 von Apostelgeschichte berichtet Lukas schon über Paulus Reisen in Asien. Er hat ja 3 freiwillig gemacht. Die erste, die zweite und die dritte und die vierte war ja nicht ganz freiwillig. Ja, genau. Ja. Und da dürfte er Rom besuchen. Das habe ich mir auch gewünscht. Ich war einmal da, auch mittendrin in die heilige Stadt unter die Macht der katholischen Kirche. Ist schon Wahnsinn. Ist schon wirklich Wahnsinn. Wenn ihr Zeit habt und es euch möglich ist, besucht Rom. Es zeigt die Macht der Religion und Ephesus war da auch mal. Wahrscheinlich auf jeden Fall in Asien die mächtigste Stadt, wenn es zur Religion kam. Bevor wir das aber tun, lass uns mal kurz beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, bitten dich, dass du es lebendig machst. Ich denke, dass wir sagen können, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, aber wir haben Hunger und Durst nach dir. Und es geht darum, dass wir nicht von der Geschichte lesen, sondern dass du uns begegnest in und durch die Geschichte, in diesem Fall deine Jünger, Jesus, durch Paulus, danken dir für dem, was du durch Paulus getan hast und bitten dich, dass du auch in und durch uns wirkst, wie du es in Paulus getan hast, Herr. Wir danken dir für sein Leben, dass wir auch innerlich ihn schon, wie er uns herausfordert, dass wir ihn nachfolgen, wie er Christus nachgefolgt ist, Herr. Und wir wissen von deinem Wort, dass es nicht ein Spaziergang war. Es war nicht ein Rosengarten, Es war ein steiler, steiniger, manchmal enger Pfad. Und wissen aber, wenn wir mit dir gehen auf diesen Pfad, das Wichtigste und Schönste ist, dass du Gott selbst in Jesus Christus mit uns gehst. Welchen Vorrecht es ist, mit dir zu gehen, Herr. Wir preisen dich und beten dich an und bitten dich, dass du durch diese Woche hindurch, Jesus, allen Bereichen der Gemeinschaft uns begleitest als ein Freund, der uns viel näher ist als unser Bruder oder Schwester. Begegne du uns unsere Einsamkeit, Unsicherheit, auch manchmal vielleicht auch Unreinigkeiten, Jesus. Reinige und heilige du uns in der Gemeinschaft auf dem Weg mit dir. Wir bitten das in Jesus' Namen. 19 von Apostelgeschichte. Die Botschaft ist ja, lesen wir Anfang der Apostelgeschichte, die frohe Botschaft ist ja von Jerusalem ausgegangen. Und der Geist Gottes wurde ausgegossen auf seine Jünger. Und Jünger waren ja mehr als 12. Die 12 Aposteln darüber hinaus waren auch andere Apostel. Paulus ist ja, wenn man das so sehen will, der 13. Apostel, wenn man das so jetzt sehen würde. Er ist ja nicht einer von den 12, sondern er kam dazu als Jünger Jesu, aber sein Amt, das, was Gott ihm gegeben hat, war für einen Dienst als Apostel. Und durch Petrus am Anfang hat Gott vieles bewegt und später hat sich Paulus bekehrt. Und durch Paulus hat Gott die damalige Welt auf den Kopf gestellt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Ihm wird vorgeworfen, dass er hineinkommt in der Kultur, in der Geschichte der römischen Welt und Macht damals und dreht alles auf den Kopf. Ein Mann ohne Laptop, ohne Handy, mit Sandalen, ohne AC, Air Conditioning. Ohne schnelle Schiffe oder Flugzeuge, ohne Auto, mit einem Esel oder ein kleines Schiff, ein Fischerboot, etwas größer als ein Fischerboot, bringt er das Evangelium. Und wir wissen, in Apostelgeschichte ist eigentlich das Anliegen, dass wir als Geschwister sehen und auch glauben, dass Gott große Dinge tun kann, nachdem wir erfüllt werden und ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist. Wenn die Apostelgeschichte lesen, das ist der Geist Gottes, der Menschen beruft, das ist der Geist Gottes, der sie sendet, das ist der Geist Gottes, die sie ausrüstet mit Kraft, mit Hoffnung, mit Freude und mit den Gaben, das Evangelium zu bringen. Und das gilt für Kleine und Große, für Gebildete und Ungebildete, für diejenigen, die in der Welt als nichts geachtet werden, nichts sind, und für diejenigen, die auch etwas sind. Der Heilige Geist nimmt sie alle, pflanzt diesen tiefen Wunsch im Herzen, das weiterzugeben, was deren Leben radikal verändert hat. Und dieses Prozess lesen wir, diese Geschichte der Aposteln, dass Lukas geschrieben hat, die Apostel, Geschichte. Und jetzt sind wir nun im Kapitel 19 und Paulus ist auf dem Weg nach Ephesus und verlässt Korinth. Wir lesen Korinth in Vers 1 von Kapitel 19. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus dort durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Er lässt Apollos zurück in Korinth. Paulus hat gesät. Apollos hat gegossen. Paulus lässt los. Er hat gearbeitet. Er könnte sehen, nee, ist mein Ding. Ich habe gesät. Nein. Nur wer loslassen kann, kann mit Jesus ziehen. Das geht nicht anders. Alles, wenn es verlangt wird, alles loslassen. Und er zieht fröhlich weiter und landet in Ephesus. Und in Ephesus findet er eigentlich ein ziemliches Chaos vor sich auf alle Ebenen. Er findet Juden, er findet Christen, die nur Halbchristen sind, in einer Stadt, wie gesagt, und eine Gemeinde, die eigentlich schon sehr lau geworden ist. Das ist ganz deutlich zu sehen in dem Brief hier. Wir kommen dazu. Hoffentlich noch bevor Dienstagabend. Sehen, was sein Anliegen war, das wird ganz deutlich hier in dem Brief. Aber die Christen oder Judenchristen, es war ja auch gemischt, es gab die sogenannten, auf Englisch nennt man sie Judaizers. Das sind die Juden, die aus den Christen Juden machen wollen. Das heißt, da haben sich Christen geöffnet für das Evangelium, aber diese messianische Juden wollten unbedingt, dass die Heiden, die dazugekommen waren, auch zu Juden werden. Sonst wären sie ja nicht ganze Christen, sondern nur halbe Christen. Und diese Spannung, die spürst du heute noch. Haltet Sabbat, Freitag wird Fisch gegessen. Haltet die Ordnung und Gesetze des Talmuds, dann bist du ein ganzer Christ. Sonst bist du nur ein halber Christ. Und das hast du nicht nur im dogmatischen, theologischen Bereich, sondern das hast du auch geistlich. Wenn du das nicht erlebt hast wie ich, und das so siehst wie ich, bist du nur ein Halber. Das und das und das muss dazu kommen, bevor ich dich annehmen kann als jemand, der gleich ist oder gleichgesinnt ist wie ich. Und das ist ganz gefährlich. Und dagegen kämpfen wir eigentlich alle tief in unser Herzen. Ne? Diese Fähigkeit, unseren Nächsten anzunehmen, wie er ist, denn Gott hat mich angenommen, wie ich bin, also muss ich dich annehmen, wie du bist. Ist nicht einfach, oder? Ist echt nicht einfach. Bin fast 50 Jahre dabei und ich ringe jeden Tag damit. Es gibt Leute, die passen, andere, die nicht ganz passen. Und dann geht das schon los, diese Barriere. Und das ist ja die Botschaft hier, dass Paulus bringt nach Ephesus. Er sagt denen, hört mal zu, Juden, nicht Juden, wir sind in Christus eins geworden. Die Ordnung des Talmud, der jüdischen Gesetze, sind in Christus erfüllt. Nun sind wir aus allen Völkern ein Volk geworden. Und diese Eintracht und diese Einheit, auch innerhalb des Leibes, kann nur niedergerissen werden, wenn ich bereit bin, all meine Vorurteile, alles und aber. Unsere Erkenntnisse stehen dazwischen wie eine Barriere zwischen unser Herzen, oder? Wir können einander nicht erreichen. Wir können uns nicht einander öffnen, wie wir sollten, anhand von diesen Differenzen. Und die leben, wie gesagt, all diese Christen, Halbchristen und Ganzchristen leben hier in Ephesus, eine Stadt, die so weltlich ist. Das Tempel zu Diana oder Artemis war eigentlich einer der sieben Wunder der Welt. Wenn wir in Lexikon reinschauen, sehen wir Zeichnungen. Dieser Tempel war, soweit ich weiß, über 100 Meter hoch. Da sind wie viele Etagen? 30 Etagen? 30 mal 3 Meter sind 90. Da ist es ein Hochhaus gewesen, gewaltig groß. Aus blau-weißem Marmor. Es stand da wie eine Pracht. Und wiederum, wenn wir die Möglichkeit haben, nicht nur, wir müssen ja nicht nach Israel reisen oder aber auch nach Ephesus, da sieht man nichts mehr, ist alles letzten Endes platt gemacht worden. Aber wenn wir nach Indien reisen zum Beispiel oder mal nach Thailand, da sehen wir diese Gebäude, die Menschen aufbauen, was sie alles investieren an Finanzen und an Schweiß, um sich Götter zu machen. Dieses Tempel zu Diana ist eine Göttin gewesen, eine göttliche Macht des Reichtums. Die Sensualität, Sex, das gehörte alles dazu, die ganzen Gefühle, alles, was den Menschen im sichtbaren Materiellen gefangen nimmt, wie auch all dem, was ihm gefühlsmäßig gefangen nimmt. Und Gott sagt, wir sollen uns keine Götter machen, sollst ja kein Bild von Gott machen. In dem Moment, wo ich mir ein Bild von Gott mache, dann grenze ich ihn ein. Gott ist mehr als aus Materie. Er ist natürlich, aber übernatürlich. Er ist viel mehr. Wir können ihn nicht fassen. Auf Englisch sagen wir, he blows my mind. Wenn wir ihn im Geist sehen, er ist Geist. Johannes sagt in Kapitel 4, sagt er, Gott ist Geist. Er ist weder Mann noch Frau. Er offenbart sich in Jesus als Mensch, Mann, das eigentlich Autorität darstellt. Er spricht aber auch, das Alte Testament wie auch das Neue Testament spricht von Gott auch im weiblichen Sinn, wie eine Mutter. Gott ist aber weder Mann noch Frau und man diskutiert und ändert die ganze Schrift, weil man mit menschlichen Gedanken herankommt und sagt, Gott muss sich jetzt da reinpacken in mein Pupsgehirn, das krieg ich nicht hin. Wenn er sich offenbart, dann kann ich ihn bis zum gewissen Punkt verstehen. Je mehr Geist Gottes da ist, je klarer meine Brille ist, je deutlicher ich ihn sehe durch den Heiligen Geist, weil er ja Geist ist. Aber die Menschen waren gefangen hier von Religion. Tempeln überall. Verschiedene Kulturen. Es war eine kosmopolitische Stadt. Ich glaube, auf Deutsch heißt das kosmopolitisch. Wir sagen cosmopolitan. Es ist eine kosmopolitische Stadt gewesen. Völker, Kulturen, Sprachen, Religionen, Götter, soziale Schichten, Sklaven und Herren. Arm, reich, gebildet, ungebildet. Ich glaube, einige hunderttausend, über 300.000, das war damals wie New York oder London. Und Paulus kommt hier jetzt mitten hinein und hat eine Botschaft. Er hat die Botschaft, die Lukas uns bringt, in Kapitel 4 von sein Evangelium. Lukas schreibt in Kapitel 4 von Jesus, was Jesus sagt. Jesus kommt. Das ist hier der wichtigste Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Das ist es hier. Darauf hat Israel gewartet, Jahrtausend gewartet, auf diese Stunde. Wahnsinn. Und auch die Menschheit hat gewartet, ohne es zu wissen. Die haben gewusst, da ist Hoffnung da. Gott hat Hoffnung in den Herzen von Menschen hineingestellt. Und jeder Mensch, bewusst oder nicht bewusst, Jude oder nicht Jude, hat sich nach Befreiung, nach Erlösung gesehnt. Befreiung von der Last der Sünde, von Lust, dass das schürt. Die Menschen sind hin und her geirrt wie blinde Schafe, konnten nur fressen, Kopf unten in der Wiese, fressen, fressen und schauen gar nicht, wo sie hingehen. Ich habe Schafe viel beobachtet, auch zu Hause meine Kinder. Und jetzt kommt aber derjenige, auf dem du gewartet hast, ich gewartet habe. Draußen die Leute, die Uli gestern Abend begegnet ist, heute Morgen. Wir müssen den Menschen so begegnen. Ich weiß, wonach du Hunger hast. Und du sagst, da muss man mutig sein wie Paulus. Hey, ich kann. Ich weiß Bescheid. Es muss in Demut, es muss in Gebet. Wir müssen nach oben schauen zu diesen Menschen, sie achten und respektieren. Aber Gott hat uns geistliche Augen und wir wissen, was die Menschen da draußen eigentlich suchen, wonach sie sich sehnen. Wir wissen das. Und wir müssen das so weitergeben, so eingepackt in der Liebe und Zuneigung, Achtung und Respekt, dass Gott uns gebraucht, dass sein Wort durch uns hineindringt in den Herzen von diesen Menschen. Und jetzt steht Jesus da im Tempel und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Sogar Jesus selbst brauchte den Heiligen Geist. Und wenn Jesus es braucht, brauche ich es aber schon lange. Schon lange. Er sagt, ich kann nichts machen ohne den Vater. Und wir meinen, wir schaffen's. Vor ein paar Tagen erst hat mir ein Freund gesagt, dass ihm jemand sagte, nachdem diese Person so oft versagt ist, eine kaputte, völlig zerrüttete Vergangenheit, immer wieder auf die Nase gefallen. Und diese Person sagt zu seinem Freund, sagt, wir schaffen's. Wir, stell das mal vor. Wir lernen. So schwer, oder? Der Geist des Herrn muss auf uns kommen. Da sind wir Pfingstler. echte Pfingstler. Und echte Pfingstler sind so nüchtern. Die sind so demütig, weil sie wissen, ich bin auf Gott geworfen. Die prahlen nicht mit ihren Gaben. Sie tun nicht so, als ob sie was können. Sie sind ruhig, demütig, gebrochen. Da sehen wir in Davids Leben. Nimm deinen Geist nicht von mir. Er weiß die Grundlage. Ja, wenn ich es haben soll, wenn du es mir geben sollst, dann muss ich. Du liebst dein zerbrochenes Herz. Und dennoch diejenigen, die immer vom Heiligen Geist hören und erzählen und tun, oh, die erheben sich über alle. Ich habe etwas, was du nicht hast. Das widerspricht den Heiligen Geist, den Wesen Gottes, Geschwister. Und hier haben wir Jesus selbst, Gott, ist solch ein Vorbild uns. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Die Salbung kommt von Gott. Zu verkündigen, siehst du, wir empfangen, um zu geben. Wir sind nicht das tote Meer. Da fließt so viel rein, da fließt nichts raus. Und da findest du keinen Fisch drin. Ich habe drin gelegen. Du kannst nicht einmal untertauchen. Das ist wie Erbsensuppe. Ich habe mich hingelegt, Hände hinter den Rücken. Und wenn du es halten kannst, kann eine Zeitung. Ich habe ein Bild von meinem Papa, schon vor 50 Jahren war er im Salzmeer, als er noch Soldat war. Und er war ganz stolz drauf, hat mir gezeigt, wie er im Totem Meer gelegen hat und die Zeitung gelesen hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Reichen. Warum geht er denn zu den Armen? Warum immer an die Schwachen? Wisst ihr, wenn er ein Armer liebt, ein Schwacher, ein Kracher, ein Kranker, ein Unreiner, Leprakranker, ein Zöllner, dieser Schweinhund, eine Prostituierte, hör mal zu, wenn er die liebt, und dort ist er hingegangen, zu den Letzten, er lässt keiner aus, dann liebt er doch mich, oder? Dann liebt er durch dich. Er schickt uns ja auch an den Hecken und Zäunen, oder? Wir sollen auch so sein wie er. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen. Das Wort Gottes macht uns frei. Da muss ich nicht in den Knast. Ich lebe in einem Knast. Ich muss nicht im Knast sein, im materiellen Sinn, dass Christus mich befreit. Nein, ich weiß, mein eigenes Ich muss befreit werden durch das Schwert des Wort Gottes. Wer durch das Wort frei ist, der ist recht frei zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Ich höre auf, sonst komme ich hier nicht weiter als Lukas 4. Und den Zerschlagenen. Es gibt so viele. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber vielleicht hängt das zusammen mit meiner Vergangenheit. Wenn ich aber junge Frauen sehe, die zerschlagen sind, die durch diese Welt gehen müssen, mit 2, 3, 4 kleine Kinder. Ohne Berufsausbildung, ohne Chance auf Arbeit. Deren Kindern werden in den Schulen zunichte gemacht durch moderne Pädagogik und Wissenschaften und gottlose Lehre. Und diese Frauen stehen da alleine. Einsam. Und wir gehen an diesen Frauen vorbei. Bei Penny. Bei Aldi. Und wenn du es dir erlauben kannst, bei Rewe. Es ist wie Ephesus. Solch ein Elend, solch eine Not. Paulus aber wurde blind geworden und Gott hat ihm die Sicht zurück. Was eine geistliche Sicht. Und er hat die Dinge gesehen, so wie sie sind. Wir müssen Gott bitten, dass er durch den Heiligen Geist uns Brille aufsetzt und nicht rosa Brille, sondern kristallklare Brille, damit wir die Not nicht nur in unserem eigenen Leben sehen, sondern die Not um uns herum. Also Jesus ist gekommen, uns zu geben. Er ist ein Gott, der sich hingibt, der liebt und der für die Kleinen und Schwachen und Einsamen gekommen ist. Dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn, das ist hier die frohe Botschaft, wieder zurück jetzt zu Apostelgeschichte 19, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Gott will uns, wie vor 14 Tagen gesagt, er will uns ziehen mit Cords, Band der ewigen Liebe. Das ist, was diese Welt braucht, das, was Jörg uns ständig verkündigt, Sonntag für Sonntag und Peter und Stefan. Stefan tut es jetzt gerade, Gott segne ihm mit den Teens. Hier ist eine frohe Botschaft, die gebracht wird in eine Welt, die so finster, so gebunden ist. Und es ist das volle Evangelium, Vers 2. Zu denen sprach Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Hey, da gehört Mut dazu, oder? Hey, tut mir leid, Bruder, ich verstehe das nicht. Was machen wir aber, wenn wir da sitzen, oder? Wir tun so, als ob wir voll durchblicken. Und jemand sagt zu uns, verstehst du das? Hast du da schon? Ja. Bist du nicht so? Bist anders als ich. Bist viel heiliger als ich. Menschen, die Christus suchen, haben erkannt, dass sie nichts wissen. Und das ist die Tür, der Heilige Geist braucht, um uns zu lehren. Und wenn wir nicht diese Herzenshaltung haben, werden wir nicht lernen. Ich staune über diese Männer. Diese etwa 12 Männer. Nee, du nennst dich Christ und hast noch nie vom Heiligen Geist. Seht ihr, wie wichtig die Verkündigung des Wortes ist? Wie sollen wir glauben, wenn wir nicht gehört, nicht gelehrt worden sind? Wenn uns das Wort nicht gepredigt worden ist. Gepredigt heißt durch den Heiligen Geist. Nicht nur das trockene Wort, denn das Wort ohne den Heiligen Geist ist nur eine Buchstabe. Und er fragte sie, worauf seid ihr dann getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Aha, zur Buße hin. Könnt mit Uli mitgehen, er fährt immer Bus. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße. Und das ist die Grundlage. Ohne, wir sind ja gerade, Jörg ist euer Lehrer, die Ältesten sind da, um euch taufen. Keine Taufe ohne Buße. Zerbruch. Herr, wer bin ich, dass du mich liebst? Komm, reinige mich, bevor ich ins Wasser gehe. Damit, wenn ich aus dem Wasser herauskomme, die Himmel aufgehen und Gott sagen kann, das ist meine geliebte Tochter. Gott liebt uns genauso wie seinen Sohn. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen. Mann, die konnten nicht weiter warten, oder? Wie Philippus, ne? Na, jetzt aber! Das ist ein, haben wir auch jetzt am Sonntag erlebt. Ich war zwar nicht am Wasser, aber ihr habt gehört, dass alle ins Wasser wollten. Und Paulus? Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es war aber zusammen etwa 12 Männer. Er ging, wir können das nicht alles lesen, er ging in der Synagoge und dann hat er gepredigt, dann da war es los, 2 Monate lang, glaube ich, oder 3 Monate lang. Und auf jeden Fall, da haben sich Menschen geöffnet, aber gleichzeitig kam der Widerstand. Den Segen, den verstehen wir, wo es läuft und Leute sich öffnen. Aber wenn der Widerstand kommt, wenn wir im Café sitzen und wir erzählen jemandem von Jesus etwas lauter und oder wir im Hotel sitzen beim Frühstück und erzählen jemandem, den wir nicht kennen, von Jesus, da steht jemand am anderen Tisch und lacht das aus. Du spürst den Druck. Red doch nicht so viel von Gott. Erzähl mir doch nicht. Lasst uns doch los mit eurer Religion. Ihr bringt Unruhe in unsere humanistische Gesellschaft. Wir wollen doch alle gleich sehen. Lasst eure Götter. Lasst uns zufrieden mit eurem Gott. Und das ist tatsächlich passiert. Und Paulus ging ja immer in der Synagoge. Zuerst zu den Juden. Und da haben sich Juden bekehrt. Die waren zwar noch nicht ganz da, die kannten diese Taufe im Namen Jesus nicht, aber er predigte, das Wort wurde ihnen gepredigt und sie haben gespürt in ihr Herzen, ja, da gibt es noch was. Und das möchte ich auch haben, nicht wie rein ins Wasser. Aber andere haben sich gewehrt und haben stunk gemacht. Das liest man in den nachkommenden Versen, können wir jetzt nicht so. Und da muss Paulus aus der Synagoge raus und muss in der Schule. Ich musste daran denken, viele Calories reisen von einer Schule zur anderen. Sie haben keine Kirche, sie kriegen keine kirchlichen Gebäude, Räume, aber das ist nicht wichtig. Die Botschaft ist wichtig. Ob es auf der Straße ist, ob es ist, unterm Baum an einer Kieskuhle im Ricklingen oder egal wo es ist, das Wort muss raus. Und er lässt sich nicht entmutigen von diesen mächtigen, religiösen Männern. Und ihre Argumente, er lässt sich nicht in diese Haarspalterei hinein. Er hat etwas zu verkündigen und das haben wir gerade gelesen in Lukas Kapitel 4. Wir sehen hier, wie das Wort Gottes Menschen sammelt. Ständig, da wo die Jünger gepredigt haben und da wo Jesus gepredigt hat, haben sich Menschen gesammelt, die sind weite Wege gekommen. Sie haben alles verlassen zu Hause, um vielleicht Tage unterwegs zu sein mit Jesus, um einfach das Wort Gottes zu hören. Und die waren so eifrig hinterher, ihm zu sehen und ihm zu hören. Er hatte solch eine Anziehungskraft, dass sie ihre Lunchpakets vergessen haben. Das Wort sammelt, aber es sammelt nicht nur, sondern ich habe gerade jetzt im Internet ein Video gesehen über ein Swimmingpool in Kalifornien. Habt ihr das gesehen? Genau. Ein Swimmingpool jetzt während den Erdbeben in Kalifornien. Ist ein mittelgroßes Swimmingpool. Und dann fängt an, die Erde sich zu bewegen. Und das waren Wellen, ich sag dir, nicht übertrieben, die waren weit über einen Meter in einem Swimmingpool. Innerhalb von Bruchteile von einer Sekunde. Menschen werden gesammelt, es kommt Bewegung durch das Wort Gottes. Und da bewegt sich das Wasser und das ganze Elend, die ganze Not, der ganze Dreck kommt an der Oberfläche. Das ist das, was das Wort Gottes in uns tun soll, jeden Tag. In die Tiefe unserer Herzen. Dinge, die wir nie gedacht hätten. Ich schäme mich innerlich so oft.
Wenn Gott mich bewegt, erschüttert und die Wellen gehen auf in meinem Herzen, ich sehe, was bist du für ein Mensch, Peter? Was ist das für eine Gesinnung? Was sind das für Gedanken? Was sind das für Gefühle? Und was sage ich? Herr, reinige mich, heilige mich. Es ist schon sehr spät, aber es ist nicht ganz zu spät. Es ist nie zu spät. Und das ist genau das, was passiert hier in Kapitel 19. Paulus sammelt durch die frohe Botschaft und sie ist froh. Und viele nehmen das sehr schnell an, wie mit den Samen in der Geschichte des Seemanns. Aber es hat keinen Boden, keiner lässt das rein. Die lehnen das ab. Wenn es darum geht, dass meine Schwächen, meine Unzulänglichkeiten, meine Unreinheit an der Oberfläche, dann will ich nicht mehr. Ich habe ja auch meinen Stolz. Blödsinn, oder? Es ist sowas von bescheuert, ich habe meinen Stolz. Und dann kommt das ganze Ökonomische, wir haben ja keine Zeit. Dann kommt die ganze Ehelehre, wie gesagt, die haben wir schon innerhalb des Judaismus, wir haben sie aber auch aus dem Säkularen heraus. Die Söhne des hohen Priesters, die Söhne des hohen Priesters. Magier wollen das Evangelium benutzen, versuchen Menschen zu entdämonisieren, zu befreien von Dämonen. Und ich finde das so witzig. Dämonen kommt raus und reißt in den Kleidern vom Körper und sie fliehen nackt. Ja, wir haben das doch gemacht. Wie Paulus, im Namen Jesus. Ihr habt vieles getan. Ich kenne euch nicht. Über Paulus kennst du mich. Aha. Entweder du kennst mich direkt, oder du kennst mich gar nicht. Ihr hättet es nicht mit einer Methode, mit einem System. Und wir lesen darüber in Verse 14 bis 17. 16. Und der Mensch, in denen der böse Geist war, stürzte sich auf sie, überwältigt. Das sollte doch eine Warnung sein, oder? Stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sich so zu, dass sie nackt, unverwundet aus dem Haus flohen. Also diese Leute, die kannst du sehen auch an einer von den Ricklingen Key Schools. Die laufen da alle nackt rum. Dann geht es jetzt zu dem ganzen, ja, Belesenen, die Intellektuellen, die alles besser wissen, die Philosophie, Philosophen, die Gelehrten. Belehrten sind wir, ne? Gelehrten. Sie bringen ihre Bücher. Guckt mal, was das für ein Erdbeben gewesen ist. Und hier steht, Vers 19, viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich. Das, was innen drin ist, ihr Wissen. Paulus hat auch gesagt, das habe ich alles hinter mir gelassen. Um ihm erkennen zu können, muss das Ganze raus. Nicht, dass man das gebrauchen kann, selbstverständlich, aber es nicht etwas, was an erster Stelle, bei diesen Männern war das Ganze erste Stelle, ihre Religion, ihr Wissen. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie an Wert verbrannt hatten. Und da kamen 50.000 Silbergroschen. In etwa, halt die Ohren steif, was das für ein Erdbeben war, 1 Million Euro. Jens ist Mathematiker, er kann rechnen, er wird es sowieso tun und mich hinterher korrigieren, aber mehr als Zauberei, mehr als Materie. Paulus, was ist das für eine Kraft in Paulus? Ist das nicht der Wahnsinn? Wollen wir das? Willst du das? Das muss ich mir ständig sagen. Dann müssen wir wie Ezra das Wort Gottes studieren. Es in uns wirken lassen. Lass mal, ich liebe diese Verse in Ezra. Bei Ezra blieb es nicht hier. Ezra 7 und Vers 10. Denn Ezra richtete sein Gehirn, sein Verstand. Nein. Wo verstehen wir? Im Herz, genau. Denn Ezra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun. Wisst ihr, warum das Forschen kommt zuerst? Das Tun aber macht es ganz plausibel zum Anfassen. Wenn ich das tue, was ich gelernt habe, oft habe ich gedacht als kleiner Junge, ich war Handwerker, ich war immer gut im Handwerk und gut im Zeichnen in der Schule. Die anderen Fächer, da war ich wirklich schwach. Aber wir hatten dann die theoretische Stunde und die praktische Stunde. Und dann hat der Lehrer uns gezeichnet und geklärt, ja, die Baum wächst in diese Richtung, nach oben und nach unten. Zumindest das, was nach unten wächst, das braucht man nicht. Das ist das Holz, das nach oben. Und weil es so wächst, musst du auch, wenn du es hobeln willst, musst es eine Richtung hobeln und nicht in die andere. Und das habe ich alles aufgenommen. Aber als ich da sitze, habe das Holzkloss in der Zange drin und eben Hobel und macht das in der entgegengesetzte Richtung, denke ich, hey, ich hab's kapiert. Aber ich hab's erst kapiert, als ich das Holz und Hobel in der Hand hatte. Deswegen sagt Jesus, folget mir nach. Wenn wir das tun, was er sagt, wird es lebendig in uns und wir verstehen die Dinge viel tiefer und viel besser. In der Nachfolge, wenn wir das tun, der mich liebt, der tut, was ich sage. Wieder zurück zu der Apostelgeschichte. Und es geht hier, wie gesagt, mit der Knete weiter, das ganze Religiöse, das Materielle, die geistliche Bindung, die materielle Bindung. Und da ja, es geht weiter da mit Demetrius und seine Geschäftsmacherei mit Diana der Epheser. Das ist also die Einleitung und so ist die Stunde jetzt vorbei. Aber wir gehen doch ganz kurz zu Epheser und machen einfach den ersten Schritt, ne? Können wir das machen? Habt ihr noch so viel? Peter, mein Bruder Peter schläft hier vorne ein. Kann jemand ihn jetzt bitte taufen mit eiskaltem Wasser? Das sage ich mit allem Respekt. Ich weiß, ich kenne Peter, ich weiß, wie er arbeitet. Und ich kenne seine Last. Zwar nicht so, wie er sie kennt, aber eine Gemeinde, Intermission, Familie zu Hause, er redet nicht drüber. Und wenn er sich kurz ausruhen muss zwischendurch, im Geist schlafen, so bin ich ihm bestimmt nicht böse. Gerade wenn ich hier vorne sitze, kann ich ihn verstehen. Es ist auch so, Peter, wir haben dich wirklich lieb, du bist ein feiner Bruder. Kapitel 1 von Epheser. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Wer hat dich berufen? Wer hat dich erlöst? Wer hat dich berufen? Apostelgeschichte? Geist Gottes? Geist Gottes? Geist Gottes. Das, was wir Menschen tun, wir bestätigen das durch dem, dass wir die Hände auflegen. Sag, das hast du gut gemacht, Gott. Wir machen mit. Das ist unser Älteste, das ist unser Pastor, das ist unser Missionar. Du hast berufen, wir können es sehen. Das ist so deutlich. Selbstloser Mann. Selbstlose Frau. Da ist eine Berufung da und wir bestätigen das. Aber wenn die Berufung nicht von Gott hat, wir wären in Indien, meine Frau und ich, wir wären nach ein paar Wochen schon wieder zurück gewesen. Ich habe meinen Koffer so oft gepackt. Alleine. Immer gegen eine Wand. Auf meine Knie, auf einem Betonfußboden. Ohne Zuhause. Ich sage es nicht, um zu prahlen, nein, ich sage es euch zu sagen, dass es wichtig ist, dass Gott berufen hat. Über Monate auf einem Betonfußboden. Ich habe gelebt aus so einem Metallkasten, made in India, aus Blech. Meine Zahnbürste, meine Bibel, 2 oder 3 T-Shirts und ein paar Schlappen. Das war's. Und nachts habe ich geschlafen, tagsüber kam das Ding oben auf den Schrank. Da haben die Schüler dann ihre Schule gehabt. Da kam ich dann abends nach Hause von der Arbeit, da ging's wieder hin. Und ich habe den ganzen Tag gekämpft in der Sonne, in der Hitze. Alleine am Anfang, nur mit Jesus. Und ich hatte nicht immer, ihr habt auch nicht immer das Empfinden, dass ich Erfolg hatte. Manchmal habe ich gesagt, ich komme hier nicht weiter. Ich kenne eine Situation, wo ich in Depression hineingerutscht bin und wollte nicht nur nach Hause fahren. Ich habe gedacht, du hast dich zum Narr gemacht. Schämst du dich nicht? Von gegen Gott hat dich berufen, Herr. Von wem du kommst im Namen des Herrn. Von wegen du liebst die Armen. Und du ringst und ringst und kommst keinen Schritt weiter. Gott lässt das zu. Und du kannst nur bleiben, wenn Gott dir das Wort gegeben hat. Dann die Pastoren drumherum sagen, Peter, du bist bekloppt, kehr zurück zu deiner Frau. Ab nach Hause, du hast dich versündigt. Und das sagen dir Männer Gottes. Und die beten dafür, dass du begreifst, dass du nicht kapiert hast. Hör mal zu, da musst du das die Berufung Gottes haben und es muss klar sein, tief. Und ich sehe Marius und Anja, die wissen's. Die haben alles verlassen. Und die Kraft, die sie dazu bewegt hat, ist nicht, weil sie lieb sind. Ist es nicht, weil sie ein missionarisches Herz haben. Es ist, weil sie eine Berufung haben. Und das wird auch geprüft. Und Paulus steht in diese Stürme da in Ephesus und kann durch. Und er landet im Knast. Er wird ausgelacht, verfolgt, zum Narr gemacht und bleibt cool. Wahnsinn, oder? Das ist die Macht in uns, die Kraft in dieser Welt überwunden hat. Da ist die Berufung, es muss sein, Ephesus, die Gläubigen in Christus. Also Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Dann, wir machen jetzt gleich Schluss, wirklich. Echt, nur noch eine halbe Stunde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Wir hören jetzt hier auf, das ist doch der Abschluss, oder? Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das sind die Zwillinge, die gehen immer zusammen. Gnade und Friede. Und ich sag dir, wenn du keinen Friede hast, und ich sag's mir, ich mag das nicht immer, wenn man vorne sitzt und du und ihr. Wir. Wenn wir keinen Frieden haben, dann haben wir Gnade noch nicht verstanden. Römer 5 und 6. Die Gnade Gottes ist so viel größer. Ist so groß, unfassbar groß. Danke. Ich muss nichts tun. Du hast es vollbracht. Ich nehme es an. Ich will nicht dazwischen fuschen. Ich will nicht noch mein Sahnehäubchen drauf machen, als Peter will. Jetzt komme ich aber. Du hast das gemacht und ich empfange von dir und gebe mich jetzt gelassen, denn du hast mir, und wenn ich rede genug in dieser Gemeinde über meine Vergangenheit und ich schäme mich dessen. Ich schäme mich dessen. Aber ich will es nicht, das ist so ein Geheimnis. Ich will, dass wir verstehen, wie am Anfang gesagt, wenn er mich liebt, mach dir keine Sorgen. Paulus sagt, es gibt kein größeres Schwein. Ich bin der Letzte. Was will er damit sagen? Siehst du, wie gesalbt und gesegnet ich bin? Siehst du, wie ich in Frieden Gottes geführt werde? Nicht nur Liebe, lebe, sondern durch Stürme im Mittelmeer. Zwischen Kreta und Malta. 14 Tage lang in einem brutalen Sturm. Da war unser Schiffe hier von Deutschland waren noch nicht da. Die Afrikaner aus Libyen retten. Die Flüchtlingsschiffe. Die waren bei Paulus nicht da. Die waren aufgeschmissen. Es gab keine Hubschrauber. Es gab keine Speedboats von der Feuerwehr. Oder wer weiß was. Aber nicht bei Paulus. Er hatte nicht die Wahl. Er musste durch. Er musste durch. Aber er konnte durch. Er kam durch diese Stürme und ging weiter. Ich hätte doch geschmissen, oder? Ich sage, das ist nicht der Wille Gottes. Nach dem Sturm ist ganz deutlich. Ich gehe jetzt nach Hause zu Mama. Also berufen durch den Heiligen Geist. Berufen zu verkündigen in Ephesus, Hannover, Hamburg, Berlin. Wisst ihr, wo unsere Brüder es am schwersten haben? In New York, in der Calvary Chapel Bewegung, aber grundsätzlich in New York, in London, in Berlin, in Frankfurt. Diese Männer, die Pastoren, die kenne ich persönlich, die knabbern dran. Diese Städte sind so voller Menschen, die so verfinstert und so verdorben sind. Und die Macht der Materie. Und Humanismus ist auch Religion. Humanismus ist der Menschenwert angebetet, der erhöht sich. Das ist die schlimmste Religion. Wo der Mensch sich für was hält. Und unsere Großstädte sind doch da voll, oder? Von Humanismus. Wenn ein Mensch alles entscheidet, sogar was er isst. Und gestern habe ich gedacht, Jörg hat so schön gesungen da vorne. Und die Männer stehen auf. Und die Frauen stehen auf. Und die Männer setzen sich hin. Ich konnte nicht wegen meinem Rücken. Ich weiß, der hat das gemacht, um mich zu quälen. Aber ich bleibe sitzen. Und ich denke, ja, was machen die anderen, die nicht wissen, ob sie Menschen oder Weibchen sind? Die bleiben sitzen. Hoffentlich denken die Geschwister nicht, ich bin schwul. Vater, wir danken dir. Dein Wort ist echt eine Herausforderung. Und bin so ein begrenzter Mensch, vielleicht der Begrenzte heute Morgen hier im Saal. Und mir ist ehrlich gesagt völlig egal. Du sprichst durch schwache, nichtige Menschen durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, Herr, dass du die Gefäße, die in dieser Woche hier dienen, Jesus, ob das hier im Saal ist, ob das nachher beim Spaziergang ist, ob es unten am See ist, ob es im Café ist, Herr, ob es im Zimmer ist. Herr, dass dein Geist spricht, uns bewegt, erschüttert, sodass Wellen entstehen und all dem, was nicht gut in uns, an der Oberfläche kommt, so dass wir gereinigt werden können und geheiligt. Denn das, was du brauchst, Herr Jesus, sind Menschen, die gereinigt und geheiligt worden sind durch dein Blut und die Kraft des Heiligen Geistes, die frei geworden sind, Herr, wahre Freiheit. Warum sollte ich mich fürchten? Wer kann mir was tun? Wenn Gott für mich ist, das ist doch Paulus, oder? Wer kann gegen mich sein? Auch das Römische Reich, Herr, nicht. Und bitte, Herr, schenk, dass es in Demut ist, in Zerbrochenheit, Jesus, in Unfähigkeit und Unzulänglichkeit. Bewege du uns, verändere du uns und durch uns unsere Umgebung, Herr, wie du das mit Ezra getan hast. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.